Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des Mitfühlens. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Ja, mitfühlen deswegen, weil das Thema Empathie in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren drastisch oder sehr, also ich finde das ja auch sehr positiv an der öffentlichen Wahrnehmung gewonnen hat. Eigentlich hat man das Gefühl, Empathie ist so ein Kit, eine wichtige Möglichkeit, sowohl im privaten als auch im beruflichen besser zusammenzuleben, eine Möglichkeit, tatsächlich den anderen besser zu verstehen, die Bedürfnisse, die Gefühle. Ich bin mir nur nicht so sicher, wie weit die Empathie wirklich auch verbreitet ist, ob das eher noch eine Forderung ist oder wie viele Menschen tatsächlich auch empathisch aufeinander zugehen können. Und ich möchte einsteigen, und das war auch der Auslöser für die heutige Folge, mit einem Zitat von Albert Schweitzer, der, glaube ich, so ein Pionier der Empathie letztlich auch ist, der gesagt hat, das Mitfühlen mit allen Geschöpfen ist es, was den Menschen erst wirklich zum Menschen macht. Siehst du das auch so?
Ja, unbedingt. Die Empathie, das Verstehen wollen, das Mitfühlen, Mitgefühl haben, ist eine Grundkategorie des gelingenden Lebens und des gelingenden Miteinanders. Also ohne dieses tiefe Gefühl für die anderen Menschen, auch übrigens für sich, das hängt ganz eng zusammen. Erkenne dich selbst, heißt sich auch zu erspüren mit all seinen Gefühlen und Bedürfnissen, sich annehmen, so übertragen auf die anderen, das bei einem anderen genauso zu machen. Also das hängt ganz dicht miteinander zusammen. Und letztlich ist es die Grundlage für jede Art von gelebter Liebe. Und nicht umsonst ist in den antiken Weisheitslehren deshalb auch die Liebe oder das Mitgefühl mit die höchste Kategorie überhaupt in der Ethik. Bei Konfuzius etwa Yen, Mitmenschlichkeit. Und das wird manchmal auch übersetzt wie gegenseitiges Verstehen. Wenn wir uns überhaupt nicht mehr verstehen, babylonischer Turm, reden alle aneinander vorbei, hört das Miteinander auf.
Und das Leben auf. Völlig richtig. Und das ist eine Dystopie, auf die man zusteuern würde, wenn es einem völlig egal wäre, wer da außen um einen rum ist und was der denkt und fühlt und wie es ihm geht. Also insofern bin ich auch fest davon überzeugt, dass wenn wir alle versuchen würden, uns noch intensiver und empathischer miteinander in Verbindung zu kommen, dann ist das eine sehr schöne Perspektive. Aber es ist eben auch nicht so einfach bei den vielen Außengeräuschen, die da um uns rum sind und bei den Smartphones, auf die wir ständig schauen, wirklich Verbindung zum anderen herzustellen und sich, und wir sprechen ja nicht nur über Verbindung, sich einfühlen zu können, die Schwingungen zu verstehen und sich auf sie einzulassen, das ist für mich Empathie und die im Alltag tatsächlich wirklich sich darauf zu konzentrieren, ist eine schwere Übung, meiner Meinung nach.
Es zeigt immer den Grad an der Selbsterkenntnis. Also deshalb stand bei den Griechen, erkenne dich selbst, auch so im Zentrum. Denn sie wussten, dass desto besser ich mich selbst verstehe, desto besser kann ich auch die anderen verstehen. Es ist mit der Liebe, die ja nah verwandt ist, genauso. Die Liebe zu den anderen Menschen fängt mit der Selbstliebe an, dass ich mich so akzeptieren kann. Und sich selbst erkennen mit all seinen Gefühlen, woher kommen die Gefühle, was ist die Ursache davon, das ist sehr schwierig und eine lebenslange Aufgabe. Man kommt da je nach Begabung und je nach Interesse, je nach Zeit, die man sich dafür nimmt, entweder weiter oder weniger weit. Und der Grad hängt davon ab, inwiefern ich mich auch in andere hineinversetzen kann, indem ich sie verstehe, Mitgefühl entwickeln kann. Und es gibt ja das berühmte Wort, wer versteht, verzeiht. Also jetzt, wer die Gründe kennt, wer den ganzen Psychomechanismus kennt, wer weiß, warum der andere so geworden ist, wie er geworden ist, dann kann ich mitfühlen mit ihm und kann ihm gegebenenfalls auch Dinge verzeihen, Fehler, die wir alle machen, die vielleicht auch schlimme Folgen hatten oder schwere Folgen hatten. Und es fängt Frieden damit an, mit mir selbst und mit den anderen. Und desto weniger, desto mehr ich da zurückbleibe, desto weniger ich mich kenne, Psychomechanismen kenne, desto konfrontativer, repulsiver wird das Verhältnis zu mir selbst und zu anderen Menschen. Und das ist die Wurzel von jeder Art von Streit bis hin zum Krieg. Also würde das Mitgefühl, würden wir uns alle tief im Innern selbst verstehen und auch lieben und annehmen können, würden wir das auf andere übertragen und wir würden in einer ganz anderen Welt leben, in der gelingendes Miteinander, friedvolles, harmonisches Miteinander verwirklicht werden würde. Aber das ist in der ganzen Geschichte noch nicht geschehen und ich denke, vollkommen geschehen. Es gibt in kleinen Kreisen geschieht es oder sogar in größeren geschieht es sehr erfolgreich. Es ist ja nicht so, dass unsere Welt voller Krieg ist, sondern es sind einzelne ganz eher beschränkte kleine Sachen. Im Übrigen herrscht ja ein gewisser Frieden. Da gibt es dann auch Streitigkeiten unter den Einzelnen. Aber es gibt auch sehr viel, was da gelingt. Darf man nicht die Augen vor verschließen. Es ist immer ein mehr oder weniger. Aber dass die ganze Welt in Frieden kommt, das haben wir noch nicht erreicht und werden wir wahrscheinlich auch nicht erreichen. Weil das eben sehr schwierig ist, sich vollkommen und gut zu kennen oder zu verstehen.
Du hast jetzt ja gerade vom Talent zur Empathie gesprochen. Ist es nicht aber vielmehr so, oder erstmal die Frage, wie entsteht denn überhaupt dann diese Fähigkeit zur Empathie? Ich habe jetzt in der Vorbereitung, auch der Professor Bauer ist da ja ein wichtiger Impulsgeber zu dem Thema, verstanden. Es kommt auch da wieder sehr stark darauf an, wie empathisch deine Eltern richtig auf dich zugegangen sind. Mhm. Dass du eben und dass Kinder dann im sehr frühen Stadium diese Fähigkeit zum Mitfühlen entwickeln und dann eben auch sehr früh, da gab es dann spannende Experimente in Kitas und so, wo man gemerkt hat, ja, die können dann mit anderen in schwierigen Situationen wie in positiven Situationen gut mitfühlen. Und das hängt eben davon ab, wie stark ihre Eltern auf sie zugegangen sind. Insofern ist es ja eigentlich nicht nur Talent, sondern eben auch wieder das Glück, wie liebevoll ich großgezogen wurde. Oder wie empathisch.
Ja.
Mhm. Und der zweite Punkt, kann ich denn dann aber, wenn ich nicht das Glück hatte, dass mir da schon von Kindesbeinen an so viel mitgegeben wurde, auch im fortgeschrittenen Alter, oder was kann ich tun, um meine Empathiefähigkeit zu fördern?
Ja, es ist Großteil oder fast alles, würde ich sagen, liegt daran an den frühkindlichen Erfahrungen, in die man gemacht hat. Eine Grundvoraussetzung ist gegeben schon durch die Schwangerschaft, durch die 9 Monate des Einsseins, der Symbiose zwischen Mutter und Kind, wo wir all diese Qualitäten des Mitseins, des Getragenseins, des Einsseins, des Geborgenfühlens, der Sicherheit, des Genährtwerdens, wo wir das alles erfahren haben und als Grundwert mit auf den Weg im späteren Leben bekommen haben, als Sehnsucht dahin und als auch eine Grundfähigkeit, das mitzuteilen. Aber dann gibt es die Erziehung, die kann schwere Schädigungen dieser Grundveranlagungen herbeiführen, je nachdem, wie sehr man angenommen wird oder auch nicht, oder inwiefern die Eltern ihre eigenen Projektionen, Zielvorstellungen für das Kind auf das Kind übertragen. Wer gut angenommen wird, erfährt die Liebe und die Liebe, die man da ihm sagte, schon Mencius, einer der wichtigsten Nachfolger von Konfuzius, diese Liebe wird erfahren im Elternhaus und die überträgt man später auf die Welt. Und je tiefer man sie erfährt, je mehr man da angenommen wird, je mehr kann man auch andere Menschen annehmen und nachvollziehen. Und je weniger das passiert, desto schwieriger wird es. Aber ich sage schwierig, man kann in der Tat an sich arbeiten. Irgendwann wird man selbst ständig und kann sich daran begeben, wenn man sich die Zeit für sich nimmt, an sich zu arbeiten und Defizite oder Dinge, die da nicht gut gelaufen sind, kann man korrigieren. Unser Gehirn, Neuroplastizität, alle synaptischen Verbindungen, alle Zellverknüpfungen kann ich durch Übungsprozesse, durch mentale Prozesse, durch habituelle Prozesse, also indem ich etwas tatsächlich im Äußeren einübe, kann ich ändern. Aber ich brauche Bewusstsein dazu, eine Entschlossenheit dazu, die Erkenntnis, dass es wertvoll ist, daran zu arbeiten und dann Beharrlichkeit im Üben. Nicht wieder aufgeben. Die Dauer ist die Art des Weisen. Und da kann ich tatsächlich mich selbst vom Saulus zum Paulus machen. Ich kann mich da selbst erziehen und viele Dinge abändern. Also ich hatte auch gerade, war ich da auch geschädigt und hatte auch eigentlich als Kind in einer gewissen Hinsicht wenig Empathie oder war ein harter Kerl, weil ich auch so erzogen worden bin, könnte man sagen, oder das in der frühkindlichen Phase erlernt habe. Und es ist irgendwie ganz anders geworden. Ich habe das gerade ins mit meinen eigenen Kindern habe ich das gelernt oder erfahren oder da weitergegeben, dass ins gerade Gegenteil verkehren können. Es war eigene Arbeit, eigene Selbstreflexion, in sich hineinsteigen. Freunde haben geholfen, Philosophien haben geholfen, die ich von anderen gelernt habe, die ich verstanden habe und verinnerlicht habe. Aber das braucht Zeit, braucht eine Auseinandersetzung, braucht eine Seelenpflege. Ich musste jeden Tag in meinen Seelengarten gehen und dafür Ordnung sorgen und Dinge auch erkennen.
Ich denke ja auch, dass das Thema Aufmerksamkeit gegenüber sich selbst, aber auch vor allem gegenüber den anderen da enorm wichtig ist, dass man sich wirklich darauf konzentriert, was könnte der jetzt, wie tickt derjenige, also erstmal das Handy zur Seite legen, wenn ich mit jemandem spreche, auch zu schauen, bin ich jetzt überhaupt bereit, da Empathie oder die Empathieschwingungen aufzunehmen und dann aber auch zu schauen, ja, sich auf den anderen einzulassen.
Unbedingt. Man muss lernen, in der Kommunikation, in der Begegnung mit anderen Menschen von sich ganz abzusehen. Man muss erkennen, ich habe da ein Geltungsbedürfnis, dass sich da durchsetzt und ich möchte, dass der andere mich lobt. Und das muss man erkennen und sagen, nee, dann nehme ich mich zurück, das will ich jetzt nicht mehr. Sondern ich will den anderen vollkommen zur Geltung kommen lassen, in sich zurücknehmen und sich in den anderen vollkommen hineinversetzen. Das hat den positiven Effekt, dass ich dann an seine Lebenserfahrung zu meinen eigenen mache, bis zu einem gewissen Grad. Ich lerne also viel mehr, wenn ich mich auf den anderen einlasse, von mir absehe, meine eigene Lebensgeschichte kenne ich ja, aber mich dann richtig reinzufühlen, wie der andere es gemacht hat, nicht, dass ich das dann alle kopieren muss, aber ich kann eine Erfahrung daraus machen, die sehr wichtig ist.
Und da hilft dann sicherlich auch eine gewisse Neugierde. Ne? Es geht es geht um das Nachfragen, es geht um sich nachbohren auch, um zu verstehen, wo kommt der andere her, wie hat er sich zu dem entwickelt, der da gerade gegenüber sitzt oder die. Bis hin zu ja Gestik-Mimik, die man deuten können muss.
Wir verstehen viel mehr über diese Mimik und Gestik häufig als über die Worte. Ja, es fängt damit an, dass im Bewusstsein, hier ist ein Mensch, dir begegnet ein Mensch. Achtung, Halt, wer ist das denn eigentlich? Sei vorsichtig, sei wie eine Pflanze, sei ein menschliches Wesen, achte auf ihn, werd nicht übergriffig und dann lass ihn erscheinen, lass ihn eintreten in dein Inneres. Und das heißt, man muss offen sein, man muss auch leer sein, leer von Vorurteilen, oder die sind vielleicht da, die kommen automatisch, aber man muss sie zurückstellen und sagen, hier ist ein Raum, komm herein, lass uns hinsetzen. Also im übertragenen Sinn, lass uns zusammen einen Tee trinken und dann nicht viel reden und achtsam zuhören, wie es bei Periander, einem der sieben Weisen aus dem alten Griechenland heißt. Habe ich viel von gelernt.
Kannst du das nochmal sagen, das
Periander? Achtsam zuhören und nicht viel reden. Ich habe früher auch viel mehr geredet von mir und weniger zugehört. Das hat sich irgendwann, als ich das begriffen hatte, habe ich das ganz umgestellt. Und jetzt immer wieder rede ich gar nicht von mir oder wenig von mir. Und Frage interessieren mich. Also fängt an, dass ich sage, Achtung, ein Mensch. Ah, schön, wer ist denn das? Und was kann er mir erzählen? Was kann er mir von seinen Lebenserfahrungen mitteilen? Er kann mich bereichern. Und wir können unglaublich viel von unseren Mitmenschen lernen, auch über uns letztlich, wenn wir diese Offenheit haben, diese Neugier haben, wenn wir Fragen stellen, wenn wir zuhören können und nachfragen können und wirklich in die Tiefe der Seele. Der Nebeneffekt ist, dass der andere sich gewertschätzt, wahrgenommen und verstanden fühlt, sich öffnet und uns dann bestimmte Dinge auch sagt und es entsteht eine zwischenmenschliche Beziehung, eine Wärme, vielleicht berühren sich die Seelen und vielleicht ist es ein schönes Gespräch, weil es eine schöne Begegnung ist, ein schöner Mensch und das macht uns glücklich. Das ist die Wurzel von jeder zwischenmenschlichen Beziehung, von jeder Form von Zugewandtheit, von erlebten Gemeinsamkeit. Und es gibt nichts Schöneres als gelebte Liebe im Leben.
Ich fand einen Punkt sehr wichtig, den du gerade gesagt hast, das Thema Vorurteile. Also ich glaube, es ist enorm wichtig, unvoreingenommen auf andere Menschen zuzugehen und sich darauf einzulassen, auch wenn der eine bescheuerte Frisur hat oder die falsche Hose trägt, trotzdem völlig unvoreingenommen auf ihn zuzugehen und sich vorzunehmen, ihn zu verstehen.
Man muss das auch erstmal sich selbst wahrnehmen. Ah, ich habe da so, da sind so schon Vorurteile da. Und du sagst so, ihr geht jetzt mal zurück in das Zimmer, ne, wir machen mal die Tür zu und jetzt lassen wir den anderen mal kommen, was denn da an den Vorurteilen dran ist. Und man wird feststellen, wenn man gut fragt, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man achtsam zuhört, dann wird plötzlich aus dem, der einem ursprünglich unsympathisch war, vielleicht ein ganz sympathischer Mensch. Ich habe das öfters erlebt. Ich erlebe es immer wieder, man hat einen ersten Eindruck, kann man gar nicht verhindern. Man hat da entweder einen Draht zum anderen, wie er so aussieht, oder es gibt da irgendetwas, was einem unsympathisch vorkommt. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Wir nehmen wahr und die Wahrnehmung hat Schablonen abgelegt im Gehirn, sonst würden wir gar nichts verstehen können. Und die sind häufig auch mit Wertungen verbunden, gut oder schlecht. Und da passt einer, weil er eben die falsche Hose anhat oder den Haarschnitt passt in die Schablone A, die haben wir mal irgendwann negativ erfahren oder bewertet und schon hat er diese Bewertung weg. Das muss man erkennen und sagen, ihr seid jetzt mal ruhig oder ich erkenne dich, aber ich lasse mich von dir nicht hier bestimmen, was die Gesprächsführung angeht, sondern du stell dich zurück, sondern ich nehme ihn jetzt wahr wie jeden anderen Menschen.
Das Thema Perspektivwechsel ist doch auch enorm wichtig für Empathie, oder? Dass ich die Perspektive des anderen auch mit einnehmen kann.
Das ist eine Art von Vorurteil, wenn ich eine Perspektive habe oder ihn, man sagt das so, in Schubladen stecke dann da. Ja, das ist ganz wichtig, Horizont aufmachen.
Oder eben ganz bewusst sich überlegen, weswegen ist er mir gegenüber vielleicht auch voreingenommen oder wie könnte ich das entkräften, was und was da zwischen uns steht.
Genau, das ist ja immer das, warum tut er das? Warum sagt er das? Da suchen wir immer, haben wir immer eine erste Antwort, das ist die erste Perspektive und dann müssen wir uns dann auch fragen, ich habe vielleicht hat er auch noch andere Gründe und wir suchen eine neue Perspektive daraus. Und wenn wir danach fragen, werden wir vielleicht denken, das hat ganz andere Gründe, warum er das gesagt hat und das getan hat. So verstehen wir Menschen und je mehr wir Menschen verstehen, desto näher kommen wir ihnen. Und je näher wir ihnen kommen, die anderen spüren das, je mehr öffnen die sich. Und immer wieder, wir bauen Brücken und so kann kurze Gespräche, kann eine zwischenmenschliche Begegnung sein. Und es gibt nichts Schöneres, Wertvolleres als diese zwischenmenschlichen Begegnungen. Der Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, sagte, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wunderschön.
Wir hatten neulich eine Folge zum Thema Flow. Ich finde auch, dass der Flow ein Zustand ist, der so mit einer Empathie einhergeht, also im Gespräch eben. Also in manchen Gesprächen, in manchen Begegnungen stellt sich Flow ein. Mhm. Man hat das Gefühl, ja, es strengt einen überhaupt nicht an, miteinander in Kontakt zu kommen. Während bei anderen muss man erstmal ja eben irgendwelche Brocken, die zwischen einem liegen, zur Seite schieben. Das ist erstmal harte Arbeit, bis dann irgendwann ein gutes Miteinander entsteht.
Ja, es ist eine Tatsache, dass wir manchen Menschen viel näher kommen. Ja, wir können lieben, aber wir können nicht alle lieben als Partner nehmen. Dass es da ganz unterschiedliche Grad von Nähe sind, die wir herstellen können. Aber es liegt an uns, wie nah das wird. Selbst bei Menschen, wo wir dann am Ende dann, gut, der denkt ganz anders, er lebt in einer ganz anderen Welt. Sehr nah bin ich ihm nicht gekommen, aber so nah, wie ich konnte, bin ich ihm gekommen. Darum geht es, dass nur so nah. Aber dass es dann dabei bleibt, dass manche zu sehr, sehr guten Freunden werden, zu Herzensverwandten und andere etwas daneben stehen oder zu manchen wo man sagen muss, naja, also tief in seine Seele habe ich nicht verstanden oder habe ich nicht berührt, so oft ich mich auch bemüht habe. Das ist auch eine Gegebenheit, das ist eben so. Wir haben nicht zu allen Menschen gleiches Verhältnis, können wir auch nicht aufbauen. Aber was wir können ist, so gut es in unserer Macht liegt, versuchen ihn zu verstehen in seiner Psyche. Das sollten wir auch bei allen tun. Und werden wir auch mindestens uns mit dem anderen verstehen auf irgendeiner Ebene und zu einer Kommunikation und zu einer gegenseitigen Wertschätzung kommen.
Jetzt haben wir sehr stark das Thema Verbindung und wie bauen wir Verbindung auf und das gegenseitige Verstehen thematisiert. Es geht ja auch um die Kategorie des Mitfühlen im Sinn von Mitleiden und den Schmerz des anderen zu verstehen, woraus auch wieder viel Positives entstehen kann. Wie siehst du diese Kategorie? Also
die gehört ja unbedingt, also was heißt Empathie? Ich kriege die Situation des anderen mit, ich höre, wie er seine Gefühle beschreibt und was ich dann mache ist, ich denke, versuche, grabe in meinen Erinnerungen nach, wann habe ich denn mal Ähnliches erlebt, ein Ähnliches gefühlt? Wie war das denn da? Also Mitfühlen heißt immer in sich Parallelen suchen und finden, die darauf passen, die so eine ähnliche Situation, ähnliches Verhalten beschreiben. Also ohne, hätten wir selbst die Erfahrung nicht gemacht, könnten wir den anderen nie verstehen. Und Thich Nhat Hanh, der buddhistische Mönch, meinte eigentlich, dass das Leiden deshalb nur sinnvoll ist, eine sinnvolle Sache hat, weil wir in diesem Leiden bestimmte Mechanismen erkennen und erleben, die wir im Verstehen anderer Menschen, indem wir die da bei dem anderen Menschen erkennen, wiederfinden. Und Empathie entsteht da auch aus dieser Beziehung. Und desto mehr ich gelitten habe, desto empathiefähiger bin ich auch. Und er meinte, dass, wenn ich leidet, wenn ich gelitten hat, wird auch wenig Empathie entwickeln können. Goethe, wer nicht sein Brot mit Tränen aß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Könnte man auch sagen, der wird auch nie einen anderen Menschen in seinem Leid richtig verstehen können. Von daher ist es eine wichtige Kategorie und in der Tat, ja, wir müssen es in uns nachvollziehen oder erlebt haben. Und desto mehr und größer unser Erfahrungshorizont da ist, desto besser können wir andere verstehen. Und wir erweitern diesen Erfahrungshorizont, indem wir uns mit anderen Menschen beschäftigen und versuchen, sie zu verstehen. Das wird nicht immer eins zu eins aufgehen. Der wird immer etwas Individuelles erlebt haben. Aber desto mehr ich Vergleiche ziehen kann und je mehr ich mir vorstellen kann, ah, das könnte mir auch so passieren, da mache ich eine Erfahrung, indem ich dem anderen zuhöre. Und das macht mich reicher.
Würdest du sagen, dass du in deinem Tagesablauf dich immer wieder zur Raison rufst und sagst, sei mal empathischer oder geh mal raus und versuche mitzufühlen, mitzuleiden auch?
Also ich hatte gewiss in meinem Leben eine Phase, wo ich das ganz bewusst festgestellt habe. Ich sagte vorhin ja schon, wo ich gemerkt habe, nee, in den Konversationen rede ich zu viel und höre zu wenig zu. Und dann habe ich das trainiert, mehr zuzuhören und weniger zu reden. Da hat sicherlich eine Wandlung stattgefunden. Und da musste ich auch feststellen, manchen Menschen höre ich gar nicht richtig zu oder ich bin mit meinem Gedanken woanders. Und jetzt in letzter Zeit eigentlich ist das so verinnerlicht, dass es ein Automatismus ist, dass ich selten das Gefühl habe, den anderen nicht zuzuhören oder ihm nicht den Respekt zu zeigen, dem ihm gebührt. Eigentlich, das kann nur mal passieren, wenn ich dermaßen unter Druck bin, weil da irgendwelche zeitlichen Dinge dazu erledigen und ich im Moment da keinen Draht zu habe, wo ich innerlich ein bisschen nervös bin, weil ich die Zeit jetzt nicht habe, die eigentlich der andere verlangen kann oder die nötig sind, um den anderen wirklich zu verstehen. Das kann mal passieren, wo ich dann abwägen muss, was ist mir jetzt wichtiger, meine Termine einzuhalten oder den anderen zu verstehen. Da kann es mal. Aber wenn ich das merke, kann ich dem anderen immer noch sagen, im Moment bin ich im Stress. Man kann das ja aussprechen und sagen, lass uns doch mal zu einem ruhigeren Zeitpunkt zusammentreffen und die Sachen vertiefen.
Ich war jetzt auch nochmal bei sowas eben, dass man seine Empathie auch halt wirklich auslebt in beispielsweise im Ehrenamt, in der Bahnhofsmission, in einer Tafel oder in der Obdachlosenhilfe. Weil da finde ich, das ist ja schon die Königsdisziplin der Empathie, dass es einem gelingt, eben auch da empathisch und hilfsbereit und offen zu agieren. Jemanden, eben beispielsweise einem Obdachlosen, das würde ich sagen, da muss man sich erstmal hinentwickeln. Ne?
Ja, finde ich auch ganz großartig. Das ist tatsächlich die hohe Schule der Empathie. Und ich bewundere alle Menschen, die sich da engagieren und das machen. Wer bewundert sie nicht? Sagen wir so, ich habe nun beruflich ohnehin schon sehr viele Kontakte oder sehr viel zu tun. Also im Grunde in jedem Seminar oder in jeder Einzelberatung und in jeder Korrespondenz, die ich führe, da geht es häufig darum, dass ich die anderen versuche zu verstehen oder verstehen muss, um ihnen zu helfen, um ihnen weiterzuhelfen. Also da wird schon sehr viel ist abgedeckt, beruflich eigentlich ist es.
Wobei das jetzt ein bisschen nach einer Ausrede klingt, könnte man sagen, ne? Weil ja, jeder würde ja von sich sagen, ich bin beruflich leider so eingespannt, ich kann jetzt dem Obdachlosen nicht helfen.
Aber nicht jeder hat den Beruf eines, ja, wie will ich sagen. Ja,
das denkt aber auch jeder von sich.
Seelenpflege. Ne? Na ja gut, ja, vielleicht ist es eine Ausrede. Ich hatte mir auch schon immer mal vorgenommen, da etwas mehr zu machen, abseits vom Beruf, dann in die Palliativ- oder Medizin zu gehen oder mich am Krankenhaus zu bewerben, da als in Anführungsstriche Seelsorger oder als jemand, der philosophische Beratung dafür schwere Patienten geht, habe ich aber noch nicht gemacht und vielleicht ist das
ist ja
Defizit.
Nee, so war es nicht gemeint, aber eher so im Sinn von, jeder hat ja seine Entwicklungsfelder. Bei mir geht es ja genauso. Also ich will damit ja nur sagen, Da sollte man vielleicht auch nochmal hingehen, wenn man sich überlegt, eben das Thema Ehrenamt ist ja sowieso etwas, was für das Sinnempfinden sehr positiv ist, und da Empathie und Sinnempfinden zusammenzubringen, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, eine sehr gute Option. Ne? Gleichzeitig wohnt dem natürlich auch immer die Gefahr inne, also das kennt man von Krankenpflegern oder Krankenpflegerinnen, dieses sich zu verausgaben und zu sehr mitzufühlen und alles zu geben. Das ist, glaube ich, ja auch ein Punkt, wo eine gewisse Abgrenzung auch notwendig ist dann in solchen Umfeldern. Ne?
Ja, man sollte die Wechselwirkung verstehen, dass ich den anderen Menschen nur so viel Gutes tun kann, wie ich mir selbst auch Gutes tue, dass ich Kraft brauche, dass ich mit mir im Reinen sein muss, wenn ich anderen Menschen etwas geben kann. Und dann wirkt das, was ich geben kann, auch wirklich etwas. Man darf sich also nicht vernachlässigen, sondern muss die Liebe, die man, wenn man dann ein sehr empathischer Mensch ist oder ein sehr altruistischer Mensch, also oder in einen Beruf hat dafür, sollte man sich klar sein, dass die Grundlage dieses Berufes, der Berufsausübung, der erfolgreichen Berufsausübung, der erfolgreichen Empathie davon abhängt, dass ich auch mir die gleiche Empathie mir gegenüber entgegenbringe. Also mir Zeit für mich nehme, ich meinen Energiehaushalt so einordne, dass ich selbst dabei nicht zu kurz komme. Denn wenn das geschieht, dann wird das auch brüchig, die Empathie, was man nach außen geben kann. Also es muss aus einer gestärkten Mitte kommen, das spricht Seele zu Seele voneinander. Und wenn die eigene Seele verwundet ist oder nicht klar ist, dann spricht die auch nicht so laut und nicht so deutlich und nicht so fruchtbar zu einer anderen Seele. Dagegen, wenn ich mit mir im Reinen bin, mich ganz so geben kann, wie ich bin, weil ich mir auch Zeit für mich nehme, dann kann ich dem anderen ein Halt sein, ein Gegenpol sein. Dann sieht er die Seele und kann seine Seele mit meiner verbinden. Jedenfalls für ein Gespräch oder für eine Begegnung. Und das ist sehr fruchtbar. Also Menschen, die in sich gespalten sind, die große Probleme haben, schauen wir doch mal an, was können die anderen Menschen geben? Ist das wirklich so viel? Oder ich denke, das funktioniert nicht.
Der Professor Joachim Bauer spricht ja auch davon, fühlen, was die Welt fühlt. Also das heißt einerseits die Empathie im zwischenmenschlichen Bereich, aber er vertritt die Meinung, dass wir auch uns durchaus gegenüber den anderen Geschöpfen und gegenüber der Natur auch empathisch zeigen sollten. Und das, beziehungsweise das vielleicht auch ein Problem unserer Zivilisation darin liegt, dass wir diese Empathie gegenüber den Mitgeschöpfen und gegenüber der Natur verloren haben. Meinst du, er hat da einen Punkt?
Ja, unbedingt. Dazu gehört also zu einem guten Weltverhältnis, das umschließt, das zwischenmenschliche Verhältnis ist, dass ich mich in der ganzen Natur wiederfühle, mich eins mit ihr, diese Verbundenheit spüre. Es geht um Empathie, um Verbundenheit und sie geht weit über das Zwischenmenschliche hinaus. Ich würde sogar noch weiter gehen. Es geht auch über das Verbundenheitsgefühl mit der Welt und mit der Natur hinaus. Es kann sogar zu Gegenständen sein, zu Hobbys und zur Arbeit. Man kann zu allem eine Verbundenheit herstellen. Und alles das fördert eigentlich auch die Fähigkeit, im zwischenmenschlichen Bereich Verbundenheit zu fühlen. Ja, ich denke, dass es da eine starke Tendenz gibt seit der Industrialisierung, dass wir die Natur zu wenig mitfühlen mit der Natur, uns zu wenig eins mit ihr fühlen und zu wenig erkennen, wie die Gesetzlichkeiten auch die gleichen sind, die in mir wirken. Und wir haben sie dann als eine große Ressource angesehen, die wir ausbeuten können, aber nicht auf gleicher Höhe als etwas, das auch Respekt verdient, das geschont werden muss, geschützt werden muss. Und schon eine alte philosophische Richtung, der Daoismus in China, Laozi, Zhuangzi, also vom 6. Jahrhundert vor Christus an, ja, bis zum heutigen Tage, aber dann auch sehr stark in der Antike, eben in der vorchristlichen Zeit im alten China, die meinten, dass der Mensch mit seiner Ratio, mit seinem berechnenden Denken, mit seinem Ausschlachten in die natürlichen Wachstumsprozesse, in die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die auf Lebenserhaltung ausgerichtet sind, eingreifen, das zu großen Schaden führt. Hat also sehr davor gewarnt, dass wir da zu vieles machen, zu vieles berechnen, zu vieles ausbeuten. Wir zerstören die Natur, wir sind ein Teil davon. Und das ist nicht der richtige Weg.
Ich würde gern, um einen Strich unter diese Folge zu machen, dann die Abschlussfrage stellen. Mir kommt so vor, dass die Empathie ein ganz wichtiger Baustein für ein glückliches, gelingendes, gutes Leben ist. Fasse ich das richtig zusammen?
Ja, also ich würde sagen, das ist die Kernmaxime, ja, des gelingenden Lebens und des gelingenden Miteinanders. Und darum geht es im Leben. Wir haben keine höheren Ziele, als zu lieben, geliebt zu werden und friedlich miteinander uns zu verwirklichen und zu wachsen in Geborgenheit. Und dafür ist die Empathie die Grundkategorie.
Und dementsprechend sollte eigentlich jeder, egal ob er Naturtalent oder eben von seinen Eltern positiv geprägt wurde, aber an seiner Fähigkeit zur Empathie zu arbeiten, ist dann dementsprechend ein enorm wichtiger Vorsatz.
Ja, also hier im Abendländer haben wir die Humanitätsidee, die immer mal wieder aufbockt und beherrschend wurde. Und das ist eigentlich dasselbe. Wir verstehen uns als humane Gesellschaft, wir sehen die Humanität als eines der wichtigsten Ziele unserer abendländischen Kultur. Die Verwirklichung von Humanität. Und ja, das ist das A und O unseres Lebensglücks und Frieden hier auf Erde und in der eigenen Seele.
Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Albert, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal rein und macht's gut.
Danke dir, Jan.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com